Im Namen des Hauses heiße ich Sie ganz herzlich bei uns willkommen. Das ist heute auch vor allem im Namen von Herrn Professor Rosendahl, unserem Generaldirektor, den Sie gerne selbst begrüßt hätte, dem aber leider eine schon lange festgesetzte Termindoppelung mit einem anderen Vortrag dazwischen gekommen ist. Er hätte aber Ihnen genau das gesagt, was Sie jetzt aussagen werden. Wir freuen uns sehr, dass dieses Thema so viel Interesse hervorruft. Wir freuen uns sehr, die Podiumsdiskussion heute veranstalten zu können. Moderiert für die Podiumsdiskussion von Herrn Neumeier, den ich jetzt auch das Wort übergebe.
Vielen Dank. Ja, auch meinerseits ein herzliches Willkommen zu diesem Abend mit einer kundigen, illustren, reichen Besetzung. Und ich darf vorstellen, zu meiner Linken, also von Ihrer Seite aus rechts, Dr. Sarah Mille Friedland, Direktorin des Museums Weltkultur, rechts von mir Dr. Peter Kolze, Bürgermeister der Stadt Mannheim, daneben Margarete Würstin vom Arbeitskreis Kulturgeschichte Mannheim, der hier bekannt ist, auch wegen der Programme zur Umbenennung der Straßennamen auf der Rheine. Rechts davon Dr. Richard Fossi von der Technischen Universität Berlin, Institut für Kunstwissenschaft, spezialisiert auf koloniales Gedächtnis aus Sicht der afrikanischen Perspektive. Und auf der anderen Seite Dr. Daniel Isibel vom Leibniz-Institut in Mainz, Spezialforschungsgebiet des deutschen Kolonialismus in Afrika. Und Herr Isibel ist auch Herausgeber des hier für Mannheim sehr relevanten Buches über den Herrn Umila. Und die Sammlung in Mannheim, mit der Herr Isibel seit Jahrzehnten gut vertraut ist. Mein Name ist Manfred Neumeier, ich bin Mitglied der Chefredaktion des Mannheimer Morgen und hier aber vor allen Dingen wahrscheinlich als Professor für afrikanische Literatur und Sprache an der Universität Heidelberg. Und das gibt auch zugleich den Anlass, das war auch so abgesprochen, dass das vorneweg geschickt wird. Wenn wir heute hier diskutieren über die Rückgabe von kolonialen Gütern, von Kunstwerken, überwiegend nach Afrika, sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es ja auch andere Regionen auf dieser Erde gibt, die vom deutschen Kolonialismus betroffen waren und sind, sei es in China, sei es Papua, Neuguinea, und dass die Universität Heidelberg, an der ich mittlerweile bin, einen Südostasien-Schwerpunkt hat, geht ja auch auf diese lange Zeit zurück. Gehört ja auch die Sammlung der Fortheim-Stiftung und Völkerkundemuseum dort in Heidelberg. Also die Gegenwart, in der wir leben, hat sehr viel mit der Vergangenheit zu tun, über die wir heute hier sprechen. Und dann würde ich meine Frage an Sie richten, Frau Friedland, hier im Reichs-Ingenieur-Museum, nur zur Information, dass wir denselben Wissensstand haben, über wie viele Objekte reden wir denn heute bei dieser Veranstaltung, der Umgang der Museen und der Stadt Mannheim mit den kolonialen Gütern. Wie viele sind das und welche Art von Objekten sind es eigentlich, große, kleine, wie sehen die aus?
Wenn wir von Gütern aus kolonialen Kontext reden, bei uns meinen wir meistens die Sammlung Weltkulturen, die natürlich nur einen Teil unserer 1,2 Millionen Objekte umfasst. Die Sammlung beinhaltet etwa 40.000 Objekte aus aller Welt. Um mit ein paar Zahlen um mich zu schmeißen, die Afrika-Sammlung hat etwa 11.800 Objekte, Ozeanien, Südsee etwa 8.000, Asien über 10.000 und Amerika 7.600 Objekte und auch Europa vertreten, auch die europäische Region, mit einer kleinen Sammlung von 300 Objekten. Und das sind wirklich Objekte von ganz klein bis ganz groß. Wir haben riesige Modelle, wir haben Wagen und wir haben aber auch kleine Gewichtsstücke, die nur wenige Zentimeter groß sind, aus allen möglichen Materialien, aus allen möglichen Herkunftszusammenhängen, mit allen möglichen Funktionen. Das sind nicht nur Ritualobjekte, das sind auch Alltagsgegenstände, das sind Textilien, das sind Handschriften, also wirklich alles, was da in irgendeiner Form gesammelt werden konnte. Und diese Objekte sind auf ganz, ganz unterschiedlichen Wegen zu uns gekommen. Viele tatsächlich schon zur kolonialen Zeit, vor dem Ersten Weltkrieg oder bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts, über Personen, die vor Ort wirklich gesammelt haben. Gesammelt jetzt mal ganz neutral zu verwenden, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Es gibt Objekte, die wurden gekauft, es gibt Objekte, die wurden geschenkt, getauscht, aber es gibt auch Objekte, die nachweislich durch kriegerische Aktivitäten geraubt wurden. Auch bei den Objekten, die getauscht oder gekauft wurden, kann man natürlich immer diskutieren, wann hört die Freiwilligkeit auf, wann wird der Verkauf eher erzwungen. Darüber hinaus haben wir jede Menge Objekte, die auch in späteren Zeiten zu uns gekommen sind, die teilweise auch erst in den 60er, 70er Jahren gesammelt worden sind und die hauptsächlich durch Schenkungen und Nachlässe jetzt bei uns sind. Und das sind jetzt wiederum zu einem großen Teil, wenn auch nicht vollständig, Objekte, die deutlich in nachkolonialer Zeit auch gefertigt worden sind, teilweise als Kunstobjekte, wirklich auch für den Handel angefertigt. Aber weiterhin haben wir große Bestände, die tatsächlich direkt in diese kolonialen Kontexte zu stellen sind. Und bei den anderen, ja, können wir es häufig nicht sagen, dann geht das noch zu prüfen.
Gleich eine andere Frage angesichts dieser hohen Zahl, 40.000 Objekte. Ist es dann wirklich bei jedem Ausstellungsteil möglich zu ermitteln, woher kommt es? Oder gibt es einfach auch Objekte, wo man sagen kann, wir können das nicht zuordnen?
Die Quellenlage ist das leider sehr oft nicht möglich. Also die Provenienzforschung, die Erforschung, wo die Objekte herkommen, ist sehr, sehr aufwendig, sehr zeitaufwendig. Sehr viel Personal muss damit befasst sein. Und häufig ist es wirklich so, dass man auch durch die beste Quellenrecherche nicht mehr herausfinden wird, wo genau das Objekt herkam. Man kann es häufig besser eingrenzen auf bestimmte Gebiete, auf bestimmte Regionen, aber es wird in vielen Fällen nicht möglich sein, das muss man sich einfach leider zugestehen, herauszufinden, genau aus welchem Ort zu welcher Gruppe jetzt ein Objekt gehört. Es gibt darüber hinaus aber über die Provenienzforschung und die Objektforschung natürlich Möglichkeiten, andere Dinge herauszufinden, also über die Bedeutung der Objekte, ohne jetzt genau festzustellen, aus welcher genau Kleinregion so ein Objekt kam.
Ja, Gisibel. Sie sind ja mit der Sammlung hier sehr gut vertraut. Wie schätzen Sie denn diese Herkunftsgeschichte dieser verschiedenen Ausstellungsobjekte ein? Schenkung, Erwerb, das ist ja, wenn wir über die berühmten Benin-Bronzen sprechen, der Kauf seinerzeit durchaus legitimer, legal gewesen, zumindest legal, moralisch, wie das heute alles bewertet, sodass die Begriffe Schenkung, Erwerb ja durchaus aufgabe sein können. Wie beurteilen Sie hier die Sammlung in Manhattan?
Ja, vielen Dank. Vielleicht zur Einschränkung. Ich bin mit der Sammlung so vertraut, wie ich als Historiker vertraut sein kann. Oder unter den Bedingungen, unter denen diese Sammlung oder diese Objekte hier in Mannheim existieren. Und da muss man hinzufügen, diese Objekte, diese 40.000 Stück, sind seit Jahrzehnten praktisch unsichtbar und nicht zugänglich. Ein großer Teil davon ist in diesem Zustand seit teilweise über 100 Jahren. Also, von Ausstellungsgegenständen zu reden ist übertrieben, weil der allergrößte Teil wirklich nicht ausgestellt und zu sehen gewesen ist. Das ist ein Problem. Und Sie haben das Problem der Begrifflichkeit angesprochen. Wir verwenden immer noch Begriffe, die aus der Zeit der Akquise dieser Objekte stammen. Und der Begriff Sammeln hat etwas wohlwollend, wissenschaftlich Ambitioniertes an sich, das für einen, ich würde sagen, den kleineren Teil dieser Objekte vielleicht auch zutreffend ist, weil sehr viele Laien, Ärzte, Missionare, Kolonialoffiziere tatsächlich versuchten, nach zeitgenössischen Anleitungen mit wissenschaftlichem Anspruch der Zeit zu sammeln. Aber ich würde den Begriff Erwerb auf jeden Fall vorziehen und den Sammlungsbegriff streichen, weil diese wohlwollende wissenschaftliche Intention in sehr vielen Fällen eben eine euphemistische Bemäntelung für ja, eben dann doch gewaltsamen Erwerb. Und es gibt, Frau Fehler hat zu Recht Unterschiede angesprochen, es gibt Vielzahl von Erwerbsmöglichkeiten und Erwerbskontexten, aber ein Großteil stammt eben aus kolonialen Kontexten und bei einigen Sammlungen. Die Sammlung Hummel, mit der ich mich näher beschäftigt habe, die ist in ihren afrikanischen Teilen praktisch zu 100% Kriegsbeute aus Eroberungsfeldzügen und das Gleiche dürfte zu großen Teilen auf die sogenannte Sammlung Kardeneck gelten, die mit Geldern hier von Kommerzienrat Karl Reichs 1913 aufgekauft wurde. Er hat diese Sammlung, die gesammelt in Mannheim, der Stadt geschenkt. Und dieser Kragenegg war Distriktchef im Süden der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, war beteiligt an Feldzügen gegen die Nama und Herero. Also ist im Kontext eines Krieges entstanden, den wir mittlerweile als Völkermord bezeichnen. Und Sie haben die Berlin-Großen erwähnt, schönes Beispiel dafür, welch großes Interesse die Stadt Mannheim damals hatte, auf dem Gebiet ethnografische Sammlungen zu renommieren und es anderen deutschen Großstädten gleich zu tun. Die Stadt hat 15.000 Mark damals in die Hand genommen, um diese Objekte zu kaufen. Das war im Endstadium sicherlich ein Kauf von Händlern, als solches eine juristisch formal korrekte Transaktion. Die vorherigen Transaktionen des Besitz- und Objektwechsels spätestens für den Ursprungserwerb im Kontext der Plünderung im Rahmen der berüchtigten Strafexpedition der Briten 1897, da ist dann eigentlich nur noch mit den zeitgenössischen Rechtsfiktionen zu argumentieren, wenn wir hier noch einen in irgendeiner Weise legalen Erwerb nehmen möchte. Also ja, es gibt eine ganze Breite an Sammlungskontexten und Erwerbsmöglichkeiten, aber sehr vieles ist dann doch eindeutig als Raubgut auch zu klassifizieren.
Herr Fossin, Sie befassen sich ja mit dem Thema koloniales Gedächtnis aus der Sicht der betroffenen Völker, Volksgruppen, Kulturen. Vielleicht können Sie uns kurz erklären, was bedeutet es, wenn dieses kulturelle Erbe fehlt vor Ort?
Ja, ganz vielen Dank. Ich bin sehr, es freut mich sehr, dass ich diese Gelegenheit habe, hier heute zu sein. Und bevor ich zu dieser Frage komme, möchte ich auch etwas zu dem sagen, was Bernhard gerade gesagt hat, nämlich diese Frage der Terminologie. Das ist im Rahmen von unserer heutigen Forschung auch sehr wichtig, weil viele Wörter damals wurden verharmlosend benutzt, um wirklich unrechtmäßige Kontexte darzustellen. Und heute perpetuieren wir diese Unrechtkontexte, indem wir auch immerhin diese Begriffe benutzen. Und darum gilt es heute, dass wir auch alle diese Begriffe wirklich hinterfragen, um also neue Basis für neues Wissen, für die koloniales Wissen zu erreichen. Und jetzt zu der Frage des kollektiven Gedächtnisses, zu dem, sagen wir mal, translozierten Kulturerbe. Das ist im Rahmen zum Beispiel von unserem heutigen Forschungsprojekt sehr wichtig, weil wir feststellen, dass viele Objekte damals abgenommen wurden oder entzogen worden waren. Und seitdem haben die heutigen Gesellschaften manchmal kaum eine Idee von dem, was mal entzogen worden war. Und nur durch unterschiedliche Forschungsprojekte ist es heute möglich, dass man eigentlich diese Gesellschaften anspricht, um eigentlich auch diesen Teil von der geraubten Identität wieder mal aufzuwecken. Und diese Objekte sind seit mehr als ein Jahrhundert hier zum Beispiel. Und zwar gibt es auch vor Ort, wenn ich den Fall von Kamerun nehme, es gibt unterschiedliche Gemeinschaften, die zwar eine Idee von dem Verbleib ihres Kulturerbes haben, aber die keine Möglichkeit haben, dieses Kulturerbe wieder mal zu sehen oder zu erreichen, geschweige denn, darüber zu konstruieren oder das als Basis von einer Identität zu benutzen. Und deshalb ist es sehr wichtig, im Rahmen von unserem heutigen Projekt auch diese Gesellschaften anzusprechen und teilweise auch mit Bildern unterwegs zu sein, um, sagen wir mal, zu zeigen, was diese abgenommenen Objekte aussah und wie das heute trotz der Absenz noch zu eigenen Narrativen für ihre Gemeinschaften dienen kann.
Ja. Da kommt man bestimmt noch darauf zu erklären, wie genau Sie da vorgehen, aber machen wir erstmal so eine Runde. Unsere Stadt Mannheim war und ist seit jeher eine sehr multikulturelle Stadt, Zug der Hugenotten im 17. Jahrhundert. Stolz darauf, dass hier sehr viele Nationalitäten vertreten sind. Wir haben die Schokolade kommt jetzt auch nicht aus der Pfalz. Wir haben das Südlandhaus, das war früher wahrscheinlich mal Kuneit, ein Bahnladen. Was kann die Stadt Mannheim tun, um auf diese Geschichte, auch diesen kolonialen Kontext der Geschichte zu verweisen und das auch zu demokratisieren?
Also zunächst mal, glaube ich, müssen wir festhalten, dass wir tatsächlich im Bereich der Kolonialgeschichte auch der eigenen Stadt jetzt vielleicht einen nicht mehr ganz so blinden, aber zunächst mal einen blinden Fleck hatten. Da stehen wir sicher nicht allein, aber das ist sicher etwas, was jetzt vielleicht in besonderer Weise dadurch, dass man jetzt eine Stadt ist, in der das koloniale Erbe vielleicht eben nicht Teil oder sagen wir, die Verbindung mit der globalen Welt im 19. Jahrhundert vielleicht gar nicht so sehr Teil des Narrativs war, dort gar keine Dimension gesehen hat. Wir haben ja auch in anderen Zusammenhängen durchaus auch in der jüngsten Vergangenheit Erfahrungen damit, auch die eigenen Wahrnehmungen, welche Stadt, Sie haben jetzt gerade das positive Narrativ der offenen Stadt und ihrer Geschichte, wir haben über den Nationalsozialismus auch ein Selbstbild gepflegt, das auch, sagen wir mal, zur Hälfte stimmt, aber eben nur zur Hälfte, als eine Stadt des Widerstands. Und wir haben durch eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte der Arisierung erfahren, wie negativ Vorreiter Stadt Mannheim auch gewesen ist in dem Bereich der Ausgrenzung und der ökonomischen Ausplünderung der eigenen jüdischen Bevölkerung. Also sich auseinanderzusetzen mit der eigenen Geschichte, die eigenen Selbstbilder auch zu korrigieren, ist etwas, was durchaus jetzt auch eine Anführungszeichen Tradition beginnt zu entwickeln in unserer Stadt. Und dazu gehört jetzt eben auch die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit, die immer noch eher am Anfang steht. Es gibt eine erste große Veröffentlichung, die Sie hier schon angesprochen haben. Hier wird eine weitere Folge, also die Frage, wie sieht es mit unserer kolonialen Vergangenheit aus? Da habe ich auch nochmal eine wissenschaftlich ganz andere Fundierung haben. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eine ähnliche Reaktion mit auslöst wie damals die Arisierungsstudie. Also als Diskussion in der Stadtgesellschaft tatsächlich, welche Bedeutung das Thema oder verdrängte Bedeutung das Thema für uns hat. Wir werden ja sicher auch über das Thema der Verantwortung möglicherweise jetzt das Hauses Rem zu sprechen kommen. Da sind wir natürlich als Stadt unmittelbar in Verantwortung. Wir sind in Verantwortung mit der eigenen Erinnerungskultur. Geht, da gehört das Thema der Straßenbenennungen natürlich mit dazu, da gehören Fragen dazu, wie ist es angemessen, wie jetzt die Plakette am Kurzhaus von Theodor Seitz aussieht. Also all diese Fragestellungen, die sind in der unmittelbaren Verantwortungsbereich und da kann man, glaube ich, auch sehen, dass wir uns dieser Diskussion öffnen und zuwenden und selbst auch aktiv sind. Das Zweite, was Sie ansprechen, da würde ich eher sagen, mit dem Begriff der Demokratisierung in dem Zusammenhang, das müssen Sie vielleicht auch nochmal erläutern. Aber in dem Thema, wo es darum geht, aktuelle gesellschaftliche Akteure anzusprechen in Richtung ihrer eigenen Institutionengeschichte, die nicht unmittelbar im Verantwortungsbereich der Stadt selbst liegt. Da will ich richtig rausziehen, aber würde schon auch unterstreichen, es ist eine gesellschaftliche Diskussion. Diskussion, die auch innerhalb der Zivilgesellschaft zu führen ist. Und es kann ja nicht sein, dass wir sozusagen allein der Adressat von Diskussionen sind, so nach dem Motto, jetzt klärt ihr mal wieder den gesellschaftlichen, das haben wir ja oft, jetzt klärt ihr wieder als Stadt, dass die Gesellschaft sich anders sortiert, anders diskutiert, ein anderes Verständnis entwickelt. Jawohl, da sind wir mit ein Akteur, aber natürlich müssen auch die zivilgesellschaftlichen Akteure miteinander ins Gespräch kommen, dass das nicht ganz einfach ist. Das haben wir jetzt natürlich auch bei den Benennungsfragen erlebt. Aber das will ich auch als Anforderung formulieren. Also das kann nicht eine Konstellation sein, wo sich wechselseitig diejenigen, die diese Diskussion gerade nicht wollen oder überhaupt nicht verstehen, warum wir sie führen, an die Stadt wenden und sagen, schützt uns vor dieser Diskussion. Und die anderen, die Erwartung haben, dass die jetzt mal fundamental auch geführt wird, wenden sich auch an die Stadt und sagen, sorgt dafür, dass diese Diskussion geführt wird. Also so funktioniert Gesellschaft nicht. Also in einem Oben-Unten oder einem Adressat der lauter Stadtverwaltung, sondern das ist natürlich eine Aufgabestellung, die sind auch ein Vertreter einer weiteren zivilgesellschaftlichen Organisation, nämlich aus den Medien. Natürlich ist es zentral wichtig, dass es entsprechend in der Gesellschaft aufgegriffen wird, Widerhall findet. Wir hören ja gleich aus der Zivilgesellschaft, dass es ein entsprechendes Engagement gibt. Und das ist ja bei einem der Beispiele auch Erfolg, weniger, muss ich ehrlicherweise sagen, unter dem Kolonialismus-Aspekt, also unter dem Aspekt Rassismus. Die Diskussion, die ja auch aktiv aufgegriffen worden ist vom Kapitol über das Thema Sahotimor. Das kann man darüber streiten, ob das richtig oder falsch war. Das ist gar nicht meine Diskussion jetzt, aber jetzt hat eine Debatte stattgefunden. Und das Kapitol ist aktiv mit dem Thema umgegangen. Also insofern ist der Impuls von außen, ohne dass eine Stadtverwaltung irgendwo eine Anforderung gestellt hat, ein Impuls von außen gesetzt worden, der auch aufgenommen worden ist. Und das, glaube ich, ist ein produktives Beispiel für einen Prozess, der gesellschaftlich sich sicher in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird. Nach meiner Einschätzung, wie gesagt, stehen wir eigentlich eher am Anfang der Diskussion als an die und schon gar nicht an ihrem Ende, aber wir sind noch nicht mal auf solchen Gebieten drin.
Frau Wüstling, Aspekt Zivilgesellschaft, vielleicht können Sie dazu nochmal Anregungen geben können, denn Gruppierungen, Initiative dazu beitragen, die Bemühungen der Stadt zu verfolgen. Was gibt es denn da an diesen Diskussionsprozess zu befördern?
Ja, also Herr Kurz hat ja schon gesagt, es ist auch ein sehr zartes Pflänzchen, die Auseinandersetzung in der Stadt zur Kolonialgeschichte. Und also wir als Arbeitskreis Kolonialgeschichte nennen uns Hinschauung, Kolonialgeschichte Mannheim. Und das sehen wir als unsere Aufgabe, nachdem wir in Mannheim viel zu lange in Stillschweigen zum Zustande kommen der Sammlungen. Ich will jetzt nicht einfach aufs Museum konzentrieren. Zum Zustand gekommen der Sammlungen aus der Kolonialzeit geherrscht hat. Sie sehen die REM als Institution, als städtische Institution, die ethnologischen Sammlungen repräsentieren für uns Mannheims Anteil an der Kolonialherrschaft. Also es wurde jetzt schon gesagt, da wurden Zehntausende von Kulturgütern aus der ganzen Welt gesammelt. Ist der falsche Begriff, also sie wurden herbeigeschafft in der Zeit gewaltsamer Unterjochung anderer Völker. Und es wurden Mannheimer Militärs, Beamte, Wissenschaftler, Industrielle waren direkt oder indirekt an diesen Raubzügen beteiligt. Was wir bemängeln ist, dass über all diese Sammlungen wir als Mannheimer Bürgerinnen eigentlich nichts wissen. Also wir, wenn man im Netz schaut, ich habe mal recherchiert, da finden sich ganze 21 Objekte, die vor zwei Jahren mal von der Philipps-Universität in Marburg ins Netz eingepflegt wurden in der deutschen digitalen Bibliothek. Wer natürlich dann auch nichts über diese Kulturgüter wissen kann, sind die Menschen aus den Herkunftsländern. Also wenn das nicht digitalisiert ist, es wird nicht ausgestellt, es liegt in den Depots, vorher, sondern um die Menschen in den Ländern wissen, was hier in Mannheim wohnt. Und was wir auch kritisieren, ist, dass da wenig kritische Aufarbeitung stattfindet bislang. Also wir haben Hoffnung, dass sich das ändert, aber im Moment, also es gibt zum Beispiel diese Ausstellung Belle Epoque, da werden die Mannheimer Industriellen und Bankiers, die werden gefeiert, ihr moderner Lebensstil mit Straußenfedern, Naturwagen von Plantagen, die Herr Passermann, ein Mannheimer Industrieller, betrieben hat. Sie werden dargestellt, ohne dass ein einziges Wort darüber verloren wird, woher diese, der Reichtum der Familie Reis, der Familie Engelhorn, Böhringer und so weiter, woher der eigentlich stammt. Und der eine Teil ist eben die Mannheimer Arbeiterschaft, auf der der Reichtum erschaffen wurde, und der andere Teil sind die Kolonien, auf denen Rohstoffe mit Zwangsarbeit geraubt wurden. Ja, und dann möchten wir eben gerne eine öffentliche Auseinandersetzung in der Stadt führen. Und dafür haben wir auch diese Veranstaltung versucht, auf die Beine zu bringen mit Ihnen.
Möglichst früh in eine Diskussion zu kommen, wäre der Vorschlag, dass Sie auch durchaus schon mal Bezug nehmen können auf das, was Ihre Vorgänger gesagt haben, sodass das nicht so ein konsekutives Gespräch ist. Ich habe gesehen, Herr Isibel, Sie haben sich Notizen schon gemacht, Herr Fossi, Sie haben sich schon Notizen gemacht. Sie haben bestimmt auch was dazu zu sagen. Wir haben Ihnen mal anfangen, Frau Kieler.
Genau, vielleicht kann ich ja gleich dazu einsteigen, weil Frau Würstkind es ja auch angesprochen hatte, die mangelnde Sichtbarkeit der Kulturgüter in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich in der Tat ein Manko, ein Feld, das wir gerade versuchen anzugehen. Das ist nicht ganz trivial. Wir können nicht einfach alles so ausstellen oder alles online stellen. Das heißt, wir konzentrieren uns hier auf einzelne Projekte. Liegt auch daran, dass natürlich unsere Personalausstattung anders ist als bei Häusern, die reine ethnologische Museen, wie auch immer sie heute heißen, sind, eine ganz andere. Also wir haben auch ganz andere Aufgaben als Stadtmuseum mit verschiedensten Sparten. Demzufolge, wenn man sich überlegt, dass in einigen anderen Sammlungen, die nicht wesentlich größer sind als unsere irgendwie 6 Leute, dass wir zustehen, klar, da kann man mehr machen, heißt nicht, dass wir nichts machen können. Wir versuchen da tatsächlich Schritte zu identifizieren, wie wir mit diesen unseren Mitteln eines Mehrsparten städtischen Museums Projekte beantragen können, und das ist eigentlich auch unser Schwerpunkt. Wir suchen uns Projekte, die wir bearbeiten, die wir in den letzten Jahren auch zunehmend erfolgreich beantragen. Das sind nämlich teilweise meistens drittmittelfinanzierte Projekte. Wir haben derzeit ein Projekt laufen, schon seit einem Jahr läuft ein Projekt, das sich mit der Digitalisierung und Aufarbeitung der Sammlungen Hubel und Torbecke beschäftigt. Der Kollege ist auch im Hause heute Abend. Wir haben ein weiteres Projekt, auch das im Rahmen der Dissertation angefertigt wird, das sich mit Togo beschäftigt, und sind auch weiterhin beteiligt noch an einem anderen Projekt zu Kamerun. Ein bisschen, was eher so in unserer alltäglichen, ja sag ich mal, Day-to-Day-Arbeit fehlt, ist, dass wir tatsächlich aber auch ganz stark uns beteiligen an Projekten anderer Institutionen, von Universitäten, von Forschungsinstituten, unter anderem auch im Projekt von Herrn Fossi, wo wir auch einen Datenauszug zur Verfügung stellen, wo es darum geht, dann meist zu einzelnen Regionen etwas beizusteuern. Hier können wir allerdings nicht so gut, wie wir das jetzt in unseren eigenen Forschungsprojekten machen können, die immer mit Daten vorher bearbeiten, sondern das müssen wir teilweise relativ rohe Daten liefern, die nicht bis ins Detail ausgearbeitet sind. Aber da beteiligen wir uns sehr viel. Und eine Arbeit, was für uns jetzt, für mich eigentlich persönlich derzeit, einen ganz, ganz wichtigen Schwerpunkt bildet, ist tatsächlich das Bilden von Netzwerken. Die Zusammenarbeit mit den Herkunftsgemeinschaften der Kulturgüter ist ein ganz, ganz, ganz wesentliches Thema, eine ganz wesentliche Voraussetzung überhaupt in der Auseinandersetzung mit solchen Museumsbeständen. Und deswegen arbeite ich da derzeit zusammen mit den Kollegen sehr intensiv daran, diese Netzwerke zu bilden, zu erringen. Nicht nur tatsächlich mit Personen, die sich im Ausland befinden. Wir haben, das klang immer an, auch eine sehr, sehr multikulturelle Gesellschaft in Mannheim, die dort auch ganz, ganz viel beizutragen hat. Und mit denen wir auch jetzt Netzwerke bilden und Kooperationen bilden, um hier zusammenzuarbeiten und auch weiter Formate zu entwickeln, dieses Thema sichtbar zu machen. Das wird jetzt nicht in nächster Zukunft in Ausstellungen münden. Das machen wir in Ausstellungen sehr langwierig und sehr teuer. Wir versuchen jetzt erstmal das in Formaten, die etwas, sag ich mal, besser reaktiv sind, also wo wir einfach schneller reagieren können, wie zum Beispiel ein Format wie heute Abend, aber auch der Ausbau unserer Webseite tatsächlich, Frau Christine hat schon darauf hingewiesen, dass wir diese Dinge sichtbarer machen und dort auch weitere Formate entwickeln, zum Beispiel Online-Formate, die wir dort nutzen können, um unsere einfach wieder in die Präsenz zu bringen. Also wir machen schon eine ganze Menge, dass zarte Pflänzlein will noch ein wenig gegossen werden, aber hier sind wir wirklich intensiv dabei, dieses Format zu treiben und natürlich vollkommen richtig, man muss sich dann auch einfach manchmal in die eigene Nase fassen. Die Kulturalisierung ist auch nicht in erster Linie, aber ganz, zu einem ganz wichtigen Teil einer Haltung. Wenn man in zukünftigen Ausstellungen dieses Thema einfach mit reinnimmt und einfach berücksichtigt im Hinterkopf hat, wie können wir es denn einbringen, das immer mitdenkt, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen, auch ohne dass man jetzt wirklich explizit eine Ausstellung über Kolonialismus zum Beispiel macht.
Ja. Dann übernehme ich gleich, weil gerade der große und schwere Begriff die Kolonialisierung gefallen ist. Da würde ich dringend davon abraten, so den großen Begriff überhaupt nur anzudenken für die kleinen Schritte, die wir hier unternehmen können. Und zwar ganz konkret, Sie haben 40.000 Objekte. Und was würde denn die Kolonialisierung dieser Objekte oder Sammlung denn eigentlich konkret heißen? Wir sind ja gerade mal, und Sie haben ja alle betont, wir sind ja gerade mal erst dabei, überhaupt erstmal sichtbar zu machen, was vorhanden ist und auf die koloniale Geschichte dieser, eines Großteils dieser Objekte hinzuweisen. Wenn, dann würde ich von einer Praxis in dekolonisierender Absicht sprechen, weil gleichzeitig Utopie, dass Dekolonialisierung nie zu erreichen ist, weil es ein welthistorischer Fundamentalvorgang ist, der sich in Ländergrenzen, sozialen wirtschaftlichen und sonstigen Asymmetrien weltweit niedergeschlagen hat, die so ein kleines Projekt, wie wir es hier vor Ort in Angriff nehmen, überhaupt nicht anwenden kann. Wir können ja ein Bewusstsein schaffen durch dekolonisierende Praktiken. Was mir gerade sehr vertraut vorkam, war ein sehr typisches und klassisches Mannheimer Argument der Konkurrenz der verschiedenen Sammlungsanliegen. Das begleitet die ethnografische Sammeltätigkeit hier in der Stadt seit ungefähr 1900. Was an den Zuständigkeiten lag, dass es anfänglich in den Händen des Altertumsvereins lag, der sich aber nicht so richtig mit den Ethnografikern befassen wollte, war mehr eigentlich mit Stadtgeschichte und überhaupt dem Erbe der kurfürstlichen Sammlungen genug zu tun hätte. Und dann gab es den Naturkundeverein, der fühlte sich aber nur für seine Naturkunde zuständig und die Ethnografiker, die wanderten so hin und her und dann ging es mit der großen Reichsstiftung irgendwann darum, welche Sammlungsanliegen werden eigentlich durch ein Museum begünstigt. Und die Ethnografiker, Unterstützer hatten gehofft, sie kriegen ihr Völkerkundemuseum 1903 und starten ihre Sammlungsaufrufe. Und dann geht das Geld aber in die Kunsthalle und die Kunst wird gefördert. Und die Naturkunde und die völkerkundigen Sammler müssen bis 1925 warten, bis sie ihr Haus kriegen. Also diese Konkurrenz der städtischen Sammlungsanliegen ist begleitet. Die Sammlung von unter den Umständen sehr beeindruckenden 40.000 Objekten, für die sich keiner irgendwie immer so richtig zuständig fühlen will, bis in die Gegenwart, eben bis heute. Und Sie haben ganz richtig und völlige Zustimmung, dass man durch kleine Schritte jetzt erste Projekte anstoßen muss, sehr niederschwellige Formate finden muss, um diesen gerade erst in Gang gekommenen Prozess, sich in dekolonialer Absicht mit diesen Objekten zu beschäftigen. Dadurch, dass Mannheim ein relativer Nachzügler ist, und damit man glaube ich jemandem zu nahe, wenn man es behauptet, mit Blick auf die Aktivitäten, die in Berlin, Hamburg, Bremen, Köln, Leipzig, auch Frankfurt bereits unternommen wurden. Aber es ist auch ein strategischer Vorteil, weil man sich einfach auch die Best Practices an anderen Orten angucken kann. Und Sie haben ganz recht, eine große Aufstellung, die muss, glaube ich, auch gar nicht unbedingt sein, weil eine Aufstellung schon wieder so ein großes, kompaktes Format ist, das irgendwie narrativ von Anfang bis Ende vermitteln möchte. Ich habe in Leipzig eine Praxis kennengelernt, die nennt sich Prep Room. Die haben die Leipziger aus dem National Museum in Singapur entlehnt. Und das ist im Grunde ein Einraum, Laboratoriumsraum, in dem man dem Museum dann konzipieren und dann forschen und dann beforschen diese Objekte zuschauen kann. Und da werden auch keine endgültigen Ergebnisse präsentiert. Das ist auch ein Raum, in dem Wissen von anderen Seiten eingespeist werden kann. Und da kommen wir dann ein bisschen an das ran, was in der von den ethnografischen, früher ethnografischen Museen heute gefragt ist, eine Bedeutungshoheit abzugeben, sich in dem Sinne zu demokratisieren, dass anderen sozialen Gruppen, den Herkunftsgesellschaften wieder Teilhabe an diesen Objekten ermöglicht wird und vielleicht auch zu verlernen, Herr Fossi hat vorher darauf hingewiesen, zu verlernen, mit welchen Begriffen wir operiert haben. Wenn ich mir die Mannheimer Sammlungen angucke, jetzt haben Laien gesammelt, es haben zum größten Teil bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ethnologische Laien diese Sammlung betreut, aber mit der Autorität Publikum vermittelt, als wäre hier gesichertes Wissen über Gesellschaften zugänglich, die diese Personen als Sammler nur im kriegerischen Kontext und als Kuratoren nur aus dem Lehnstuhl kamen. Und auf dieser Wissensbasis basieren Großteil dieser Sammlung, diese Wissensbasis zu verlernen, das ist einer der großen Aufträge und dort, wie gesagt, das in niederschwelligen Formaten, aber bitte sichtbaren Formaten.
Herr Fossi, wie schätzen Sie das jetzt ein, diese Gemengelage aus unterschiedlichen Sammlungen, aus unterschiedlichen Ansprüchen, aus Interessenseins der Stadt, aus Interessenseins der Zivilgesellschaft? Was wäre Ihre Empfehlung?
Ganz vielen Dank. Ich möchte zunächst mal auch auf diese Begriffe, die heute im Trend stehen, wie Dekolonisierung, zurückkommen. Dekolonisierung, nicht Dekolonisation von den 60er Jahren. Und wir sind auch im Rahmen von unseren heutigen Projekten mit diesen Begriffen tief beschäftigt, weil wir davon ausgehen, dass man nicht von Dekolonisierung von Museen sprechen, ohne selber dekolonisiert zu sein. Sich selber dekolonisieren bedeutet zum Beispiel bereit sein, in Transparenz zu arbeiten, die Verfügbarkeit von unterschiedlichen Archivmaterial, die mit den Objekten zu tun haben, weil diese Objekte können nicht erforscht werden. Zum Beispiel, man kann keine Provenienzforschung machen, wenn man keinen Zugang zu diesem Archivmaterial hat. Und das ist eigentlich sagen wir mal, die Grundbasis von diesen Objekten, auch aus der Perspektive von angesprochenen Restitution. Das heißt, um Objekte zu restituieren, muss man zunächst mal wissen, in welchem Kontext, was ist die Provenienz. Das heißt, wurde das Objekt entwendet, wurde es geraubt, ist es Kriegsbeute und so weiter. Und die Archive sind es, die uns also zu solchen Ergebnissen führen. Leider ist es auch so, dass viele Archive viele Lücken aufweisen, weil Objekten wurde gerafft, ohne dass die Objektraffer sich Zeit genommen haben, um zu sagen, wo sie das Objekt genommen haben, wo sie das entzogen haben und so weiter. Also das sind die unterschiedlichen Probleme, mit denen auch wir heute konfrontiert sind. Und das ist auch, glaube ich, schon eine Antwort zu der Frage von diesem unterschiedlichen Umgang mit diesen kolonial bedingten Objekten. Und ich glaube, bis morgen werden wir nicht alle Antwort auf diese Frage bringen, weil es so unterschiedliche Aspekte gibt. Und zu den Formaten, wie man also sich damit beschäftigt, mit diesen Objekten beschäftigen kann. Ich müsste dazu sagen, das ist auch, sagen wir mal, ein Beweggrund, warum wir das heutige Projekt Umgekehrte Sammlungsgeschichte angefangen haben. Umgekehrte Sammlungsgeschichte bedeutet, diese Geschichte von Objekten aus der Perspektive von Herkunft, von Herkunftsgesellschaften auch zu erforschen, indem man diese unterschiedlichen Gemeinschaften wieder mal in Kontakt zu den verlorenen Objekten bringt. Das ist also die Herstellung von einer Brücke, die längst gebrochen worden ist. Und das gehört auch zu der, sagen wir mal, zu der Art und Weise, wie man eigentlich produktiv in diesem Prozess von neuer Wissenskonstruktion zu diesen Objekten kommen kann. Und umgekehrte Sammlungsgeschichte bedeutet auch, dass man imstande sein muss, zu zeigen, wo was liegt. Weil bis jetzt ist es viel Rede von diesem Kulturerbe, aber kein Kameruner kann sagen, wo was liegt. Und das gehört auch zu unserem Anliegen, zumindest imstande sagen zu können, dass wir zum Beispiel hier in Mannheim ziemlich 1900 Objekte aus Kamerun haben oder dass wir in Stuttgart ziemlich 16.000 Objekte aus Kamerun haben oder dass man imstande sagen kann, dass wir in Berlin im Ethnologischen Museum zum Beispiel mehr als 7.000 Objekte aus Kamerun oder mehr als 7.000 Objekte auch in Leipzig. Und das gehört auch für uns zu dem ersten Schritt, um eigentlich diese Frage von dem kamerunischen Kulturerbe aus der heutigen Perspektive sich damit zu befassen. Und ich glaube, das ist auch der Weg für ein echtes dekoloniales Wissen. Und dekoloniales Wissen hat zu tun mit Transparenz.
Herr Kiesling, Sie haben schon auf Beispiele aus Leipzig verwiesen, auf Frankfurt verwiesen. Es sollte heute eigentlich noch ein weiterer Gast hier sein, nämlich Frau Diana Marusic vom Bautstrauß-Museum in Köln. Dort gab es nämlich eine sehr vorbildliche Ausstellung, Resist, antikoloniale Kunst. Und Frau Hüstlin, Sie können dazu einiges sagen und haben sowieso auch noch was dazu zu sagen.
Ja, ich würde gerne erst noch ergänzen, was Herr Fossi gerade gesagt hat. Also ein Beispiel, das ich sehr positiv finde, zwischen dem Fünf-Kontinente-Museum in München und Kamerun gab es ein Projekt, nennt man es ja immer. Der Projektleiter war Albert Gouffrancourt aus Kamerun von der Universität Chang. Und da wurde eben Wissenschaftlerinnen aus Kamerun ermöglicht, die Objekte vor Ort zu erforschen. Und üblicherweise die traditionelle Provenienzforschung besteht darin, dass man eben die Erwerbs- und Besitzverhältnisse klärt, um auch die Sammlung zu legitimieren. Und in diesem Projekt haben eben diese Wissenschaftlerinnen vor allen Dingen die historische und rituelle Bedeutung der Objekte untersucht und kommen natürlich auch mit dieser Fragestellung zu ganz anderen Ergebnissen, und der wurde im Satz gesagt, der mich sehr beeindruckt hat. Es sind nicht nur Objekte, es sind Kulturträger, die Geschichte und Weisheit transportieren. Manche gelten als beseelt. Und es ist natürlich was ein anderes Ergebnis, als wenn ich jetzt in den super teuren, 5 Millionen teuren Computertomograph im Klinikum Mannheim eine Mumie aus Peru reinschiebe und dann komme ich sicherlich zu einem anderen Ergebnis, als eben, wenn ich mich mit der Bedeutung der Kulturgüter tatsächlich auskenne und befasst habe. Und ich glaube, das muss man auch sich nochmal bewusst machen. Die Menschen aus Namibia, aus Togo, aus Kamerun und so weiter, die müssen hierher kommen, um die Kulturgüter ihrer Heimatländer sehen zu können. Sie mussten bezahlen, wenn sie Fotos von diesen Kulturgütern haben wollen. Und sie sehen ein, und wenn sie Pech haben, wie das in München nämlich der Fall war, dann bekommen sie nicht mal ein Visum, um hierher zu kommen. Also das sind einfach, da sieht man auch nochmal, was für ein Gewicht da herrscht bis heute.
Ja. Wenn Sie vielleicht noch die Kölner...
Ist doch super, Frau Rusic, die leider erkrankt ist, was ich sehr schade finde. Sie hat mir eine ganz, ganz lange Mail geschickt, was sie gesagt hätte. Es ist mir jetzt wirklich nicht möglich, in der kurzen Zeit das noch zu rekapitulieren, was da alles drinsteht. Aber entscheidend ist, denke ich, wirklich, also diese Ausstellung Resist, die letztes Jahr bis Anfang dieses Jahres in dem Kölner Rautenstrauchmuseum gezeigt wurde, hat 500 Jahre Widerstand gegen Kolonialismus und postkoloniale Strukturen zum Thema gehabt. Sie war eine fantastische Ausstellung und die Menschen aus den Herkunftsländern, übrigens auch Roma und Sinti, waren da aktiv an dieser Ausstellung beteiligt. Die haben diese Ausstellung im Grunde genommen gemacht. Und das ist natürlich eine ganz andere Art, eine Ausstellung zu konzipieren. Und dann sieht so eine Ausstellung eben auch anders aus, als wenn nur Objekte da stehen. Also es tut mir leid, aber wenn ich hier in die Ägypten-Ausstellung gehe, da sehe ich dann so kleine Figürchen aus Ton, altägyptische Figürchen und da steht dann dran, die kommen aus Hildesheim und ich denke so, also hat man in Hildesheim ägyptische Tonfiguren von Gottheiten getöpfert.
Also glatter als ein kleines Missverständnis, das ist natürlich der Leihgeber, die Ägypten und Objekte gehören uns nicht und das ist auch deutlich so gekennzeichnet. Das heißt also, das ist die Museumskonvention, wem gehört das Objekt sozusagen.
Ja,
das steht, also das können Sie sehr gerne da Objekte da aus Hildesheim geschöpft wurde. Wo Sie aber gerade sagten, tatsächlich das Problem mit dem Visum eingetreten, das ist natürlich etwas, wo meines Erachtens die Stadt unterstützen kann. Da haben wir tatsächlich in Mannheim das Glück, dass wir da die Unterstützung auch bekommen haben. Nämlich, klar, die Stadt an sich kann keine Visa erteilen, beziehungsweise da nicht irgendwie die Mechanismen außer Kraft setzen. Aber tatsächlich, was wir sagen können, in Mannheim hatten wir ja bei eben solchen Problemen, solchen Anlässen, die sehr gute Unterstützung der Bürgerdienste, der Ausländerbehörde. Und damit, dass die Stadt diese Stelle entsprechend geschaffen hat für die Visumsfragen für Fachwissenschaftler, für Fachleute, konnten wir hier tatsächlich auch eine sehr große Unterstützung zurückhalten.
Kurz, wie könnte man dieses Engagement verstärken und können dabei möglicherweise auch die Städtepartnerschaften hilfreich sein?
In der Frage der Auseinandersetzung mit dem kolonialen Führungszeichen Erbe, ja, die Städtepartnerschaften ist unmittelbar zum Thema Umgang mit Sammlungen, glaube ich, das ist wirklich jetzt dann die Fragestellung. Eher natürlich auch der jeweiligen fachlichen Partner. Wir haben durchaus und ganz aktuell im November, werden wir auch dort vertreten sein, in Windhoek, Und da gibt es, da war auch durchaus fast schon parallel laufende Diskussionen. Also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Diskussion ist nur bei uns, Anführungszeichen, relativ am Anfang, sondern es ist tatsächlich auch eine Diskussion, die sich ja auch nochmal regional sehr unterschiedlich, aber doch jetzt auch in meiner Wahrnehmung, beispielsweise eben auch über Fragestellungen von Denkmälern und Benennung von Plätzen etc. auch in Windhoek ganz aktuell ist und nicht irgendwo schon, was weiß ich, in den 90er Jahren abgearbeitet worden ist, sondern die jetzt entsprechend auftaucht. Also das ist jetzt, auch wenn wir jetzt einmal in dem spezifischen Aspekt, den wir jetzt hier besprechen, Sammlungsgut und Auseinandersetzung, Anführungszeichen mit den, im Vergleich zu den größeren auch Städten, die jetzt Anführungszeichen eher etwas hinterher hinken, andere Diskussionen, die generell mit der Frage von Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte spielen und ihrer politischen Rezeption. Ich würde sagen, das ist ja eine aktuelle Diskussion, wenn Sie beispielsweise jetzt Bristol aktuell schauen, eine Stadt, die natürlich also manifest eine Stadt der Sklaverei auch gleichzeitig ist und jetzt eine ganz aktuelle, wirklich intensive Diskussion hat und nicht das in den 90er Jahren hatte, sondern jetzt. Also das ist schon jetzt auch ein globales Phänomen, das erlebt man auch in Partnerschaften bzw. in den Beziehungen, die wir pflegen, wie gesagt, nach Windhoek. Und es ist ja angesprochen worden, das ist nicht nur Afrika, das ist auch ein Thema mit Qingdao, wo wir auch durchaus im Dialog sind, was diese Fragen angeht. Also selbstverständlich ja zu dem Thema Umgang mit der kolonialen Vergangenheit. Da ist das eine Basis auch des Austauschs und der Zusammenarbeit, und hatte ich auch unter dem Aspekt der Einbeziehung logischerweise der Perspektiven, um die es jetzt gehen muss, für ganz relevant und hilfreich. Spezifisch zu unserer Sammlung können wir jetzt einmal nur bedingt etwas jetzt aus der unmittelbaren Partnerschaftsarbeit beitragen, und das ist genau das, was natürlich auch aufzubauen ist. Die Präsenz natürlich auch der Perspektiven auch in Herkunftsländern bei uns, auch ihr Blick auf unsere Geschichte und ihre eigene Geschichte. Und natürlich, wie wir am Anfang auch unseren Blick zu verändern. Wie gesagt, das Thema der Sammlungen ist da natürlich, dadurch, dass ich konkrete Objekte habe und konkrete Geschichten sich an diesen Objekten festmachen, ein ganz merklicher und tiefgreifender Ansatz, diese Bearbeitung der Geschichte vorzunehmen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, haben wir noch eine ganze Reihe von anderen Feldern, die natürlich mit in die Diskussion spielen. Also Sie haben ja vorhin aktuelle Firmen angesprochen, da geht es jetzt eher in die Richtung Fairtrade. Wir haben das Thema Rassismus, wir haben die postkoloniale Diskussion mit all ihren auch Verwerfungen, die Sie auch haben. Wir haben gerade die Dokumente hinter uns mit Diskussionen, die dann an der Flügel von unterschiedlichen Zeiten uns nicht gelungen sind, produktiv zu wenden. Also es gibt ganz viele Parallelen auf den Diskussionen, die einen Bezug zueinander haben, und hier die Auseinandersetzung über die Objekte, die hier sind, mit der Sammlung, das ist natürlich ein Schlüsselpunkt und ein potenzieller Ausgangspunkt für ganz viele Diskussionen, und insofern natürlich auch eine Chance jetzt und eine Frage, die natürlich immer eine Rolle spielt, dann auch der Ressourcen, aber da will ich jetzt auch durchaus bei Ihnen, dass es um eine Fragestellung geht, wie wichtig ist es? Ist es uns dann auch im Verhältnis zu anderen Themen? Und ist uns jetzt der Blick auf die Welt, die ja gerade aktuell in besonderer Weise auch gefordert ist, vielleicht nicht noch wichtiger als jetzt ein Blick parallel in sonstige Vergangenheiten unserer eigenen Provenienz? Das ist eine Schwerpunktentscheidung, die natürlich mit in einem Haus treffen ist, wie in der Stadtgesellschaft zu setzen ist, und da auf den Fokus zu verschieben. Das ist, glaube ich, eine Diskussion, eine Frage, die sehr berechtigt ist.
haben jetzt so zwei, drei Schwerpunkte. Der eine Punkt ist, wie kann es überhaupt gelingen, einen Dialog zu führen, um eine Restitution von Kulturgütern fair zu regeln und zu gestalten. Der andere Punkt ist, Sie haben es angesprochen, was ist eigentlich mit den Zielkulturen, wo die Güter hinkommen sollen. Der dritte Punkt wäre die Wertigkeit, welche Schwerpunkte wollen wir setzen. Ich fange mit der zweiten Frage an, stelle sie an Sie, Frau Sie. Was geschieht denn, wenn Kulturgüter zurückkommen, in dem Fall nach Kamerun? Ich hatte vorhin das Beispiel der Benin-Bronze. Die Diskussion kann ja auch noch ganz andere Dimensionen haben, denn der Reichtum der Benin-Kultur beruht ja auf dem Sklavenhandel seiner Zeit. Also es ist ja durchaus auch eine problematische Geschichte, die dann mit der Rückgabe von Kulturgütern auch zutage tritt. Wie wird das vor Ort diskutiert und gesehen? Oder überwiegt dann erstmal die Freude über die Rückgabe?
Ja, vielen Dank für die Frage. Im Fall von Kamerun gibt es heute viele Rückgabeforderungen von unterschiedlichen Gemeinschaften. Ich kann den Fall von den Mabi im südlichen Teil des Landes nennen oder auch den Fall von den Lamida de Djibouti oder auch von den Gonzo, das jetzt im Ethnologischen Museum in Berlin liegt, oder auch, sagen wir mal, den Thron vom Sultan. Also es gibt unterschiedliche Rückgabeforderungen, das zeigt auch das Interesse, das diese Herkunftsgemeinschaften am verlorenen Kulturerbe hat. Und jedes Volk hat, oder jede Bevölkerung hat ein Recht auf sein Kulturerbe, auf ihre Kultur, auf ihr Kulturerbe. Also in Kamerun gibt es auch unterschiedliche, sagen wir mal, Institutionen, zum Beispiel das Ministerium für Kulturwesen, das heutzutage unterschiedliche Rückgabeforderungen von unterschiedlichen Gemeinschaften fördert. Und erst dadurch ist es also diesen Gemeinschaften gelungen, in Kontakt mit unterschiedlichen deutschen Museen zu treten. Ich nehme den Fall von dem Sultanat von Djibouti oder auch den Fall von Kumbo, von den So, die seit Jahren die Rückgabe von dem Gonzo, das ist eine Schadenträgerfigur, die heute im Humboldt Forum zu sehen ist. Also, das zeigt, wie ich sage, dass viel vor Ort gemacht wird. Es gibt auch museale Institutionen, die in den letzten Jahren errichtet worden sind, um eigentlich als Möglichkeit oder als neue Räume für potenzielle rückgegebene Objekte zu dienen. Ja, aber ich glaube auch, dass diese Frage nicht die Essenz oder die Quintessenz von der Rückgabeforderung bestimmt. Egal, was die Leute vor Ort daraus machen, es ist nicht mehr die Frage davon. Das heißt, das ist ihr Kulturerbe und sie machen daraus, was sie wollen. Mhm.